So, hallo, heute ist die Ute Heberer bei mir. Ich freue mich total. Die Ute
Ich
Heberer
mich auch.
ist ehemalige Tierheimleitung von Tiere Not Odenwald und Tierschützerin und Hundetrainerin. Und ich habe auch schon ein Praktikum mal bei ihr gemacht im Tierheim und war wirklich cool und viel gelernt. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute da ist. Willst du dich einmal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
Was soll ich jetzt noch sagen? Du hast ja schon wirklich ausführlich berichtet. Also meine Leidenschaft ist der Tierschutz. Die Zeit, die ich hauptsächlich verbringe, ist ehrenamtlich im Tierschutz. Und verdienen tue ich mein Geld als Hundetrainerin, aber das eher auch aus Leidenschaft, muss ich sagen. Ja.
Sehr gut. Du hast selbst Bücher geschrieben
Ja.
und genau, willst du kurz mal erzählen, was du da so geschrieben hast?
Alleine habe ich sie nicht geschrieben. Das erste, das ist ja jetzt schon, Gott, 6 Jahre her, das war Aggressionsverhalten beim Hund. Und letztes Jahr kam das Buch raus, Angstverhalten beim Hund. Und jetzt aktuell sind wir knapp fertig. Wir sind so in der Endphase mit dem Buch Problem Hund. So wird es heißen, dass ich mit der Nora Brede zusammengeschrieben habe. Und ja, da sind wir jetzt fast fertig, weil das war einfach auch nochmal ein Buch, wo wir gesagt haben, das braucht die Hundewelt.
Worum wird es da gehen? Also der Titel sagt ja schon, in welche Richtung es geht, aber...
Inhaltlich, also der Titel gibt es ja schon her. Es wird so die ganzen Probleme, ja, die ganzen Facetten der Probleme, die man mit Hunden haben kann, einfach mal beleuchten. Ne? Ob jetzt Aggressionsverhalten, Angstverhalten, was dahinter steckt, bis Zwangsstörung, bis Jagdverhalten, wo es herkommt, auf was man achten muss. Um vor alle Dinge auch Verständnis für die Hunde. Das ist mir ja auch so ganz arg wichtig, dass die Leute ein Verständnis kriegen für die Hunde und dass manches Verhalten, was Hunde zeigen, kein Problemverhalten ist. Es ist ein Problem für die Menschen, aber es ist kein wirkliches Problemverhalten, weil es zu dem Wesen des jeweiligen Hundes auch oft dazugehört oder dazugehören muss. Ja, und das ist ja, da sind wir schon im Thema bei dem, was du eigentlich mit mir besprechen wolltest. Das Buch passt da eigentlich sehr gut rein, muss ich sagen.
Ja, was würdest du denn sagen? Also vor allem, weil es ja, also bei meinem Buch ja um Leute geht oder für Leute ist, die eben noch keinen Hund haben, die eben sagen, hey, ich will mich informieren, bevor ich jetzt einen Hund habe. Was würdest du denn sagen, sind so, brechen wir es mal runter, typische Alltagsprobleme, mit denen so vor allem Anfänger vielleicht rechnen müssen, aber eigentlich grundsätzlich Hundebesitzer rechnen müssen?
Also es wäre großartig und ich, jetzt streiten sie sich gerade, die Kleine ist läufig bei uns, es quietscht jetzt manchmal so ein bisschen im Hintergrund.
Ich höre noch nichts.
die sind dann so wild am Spielen, ne? So aufdringlich. Ja, das Ding ist, dein Buch ist ja sensationell und ich empfehle das auch sehr, sehr gerne, weil es so notwendig ist. Und es müssten viel, viel mehr. Das größte Problem ist, dass die Leute dieses Buch nicht haben, die sich einen Hund,
Oh, danke.
die
Okay,
sich
das
einen
ging runter wie
Hund
Öl.
anschaffen, weil dann würden sie die ganzen Fehler nicht machen, die ich zwar jetzt noch nicht angesprochen habe, aber die bei mir im Buch angesprochen werden, weil die Leute denken einfach nicht drüber nach. Und die Probleme, die es gibt, sind einfach oftmals hausgemacht, weil nicht nachgedacht wurde. Es wird angeschafft, ohne über sich über Rassen zu informieren, ohne sich über die Krankheiten der Rassen zu informieren, über das Verhalten dieser Hunderassen zu informieren. Es werden Hunde aus dem Ausland geholt, rein nach Bild, nach Beschreibung, SOS Notfall, er wird sterben und dann wird gerettet, was nicht schnell genug auf den Bäumen ist und so unüberlegt einfach. Und ich bin ja mit Leidenschaft Auslandstierschützerin. Mit Leidenschaft. Ich mache das ja selbst auch. Tiere retten mache ich ja wirklich, weil jedes Leben zählt, finde ich auch. Aber um das privat aufzunehmen, wir können die Hunde überlegt aufnehmen. Ich kann mir die aussuchen im Tierheim, ich kann überlegen, macht es Sinn, dieses Tier überhaupt hierher zu holen, wenn es denn ein Auslandstier ist, und kann dann hier in Ruhe dem Tier helfen, in unserer Gesellschaft zurechtzukommen und dann den richtigen Platz zu finden. Mhm. Und die Leute holen aber einfach aus einer Beschreibung so einen Hund nach Deutschland und sind dann entsetzt, weil das Tier Verhalten zeigt, mit dem sie nicht gerechnet haben. Stand auch so nicht in der Beschreibung. Da stand ja nur SOS, rette mich, ich werde sterben. Mhm. Ne? Oder irgend so ein Unsinn. Ich komme in die Tötung, ich werde, keine Ahnung. Also da werden immer furchtbare Texte geschrieben, die oftmals wirklich überhaupt
Mitleid
nicht
erzeugen
zu
sollen. Aber da geht es
ja
darum, dass der Hund gut unterkommt.
Kann man so sagen, ganz genau. Ja.
Was würdest du denn so sagen? Was sind denn so Gründe, warum Leute die Hunde dann zurückbringen? Also die dann wirklich sagen, oder die Leute ins Tierheim bringen, jetzt mal unabhängig von Besitzer verstorben oder sowas.
Ja, also die Hunde, die kommen, sind bei uns im Tierheim tatsächlich ein Großteil Auslandshunde. Also oder zumindest die Anfragen sind sehr, sehr hoch. Wir haben vor 1, 2, 3, 4, 5 Wochen einen Hund geholt, den wir immer noch nicht anfassen können, den wir nicht mehr anfassen können. Also der scheu ist, der immer noch unsauber ist, der Besucher beißt, sich nicht mit dem anderen Hund, mit den Katzen, mit irgendwas verträgt, der entlaufen ist schon dreimal, der Hühner jagt und so weiter. Also Auslandshund, der unüberlegt angeschafft wurde oder... Ich habe es schon gesagt, Rassehunde, wo die Leute nicht überlegen. Ich habe mir einen Malinois bei eBay gekauft.
Ja.
Ja, so der Klassiker. Das ist nicht der Malinois-Züchter, ne, der, wo man ein halbes Jahr auf den Wurf warten musste vielleicht oder anderthalb Jahre.
Und deshalb kann man darüber streiten, ob es für den Anfänger der richtige Hund wäre.
Und ja, genau. Und die hätten wahrscheinlich von dem auch keinen bekommen. Ne? So. Ja. Und ganz oft, und das ist jetzt wirklich fies, wenn ich das sage, aber wirklich ganz oft, wenn ich sage, hey, es gibt ja Hundetraining. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Ich bin ja alleinerziehend mit 3 kleinen Kindern und muss noch arbeiten gehen. Und das ist wirklich so der Klassiker. Ich bin alleinerziehend mit kleinen Kindern, hab kein Geld und hab mir dann billig bei eBay irgendwas geholt. Und das ist wirklich, da weiß man nicht mehr, was man noch sagen soll, weil es so oft vorkommt, muss ich wirklich sagen. Oder sie holen sich auch da Hunde, Rassehunde, also ich hatte jetzt den Malinois angesprochen, was sehr häufig vorkommt, sind nämlich wirklich Hütehundartige und gerade die Malinois sind momentan so Modehunde, so was so, also Modehunde im Tierheim, ne? So.
Ja, was würdest du sagen, woran liegt das, dass es gerade so ein Trend ist, sich einen Mali zu holen?
Ich kann es dir nicht sagen, warum. Ich kann es dir nicht sagen, aber momentan gibt es ganz viele Malis in den Tierheimen. Du glaubst nicht, in allen Altersstufen gibt es gerade Malis. Die werden auch gezüchtet in Hinterhöfen über. Ich weiß es nicht, warum. Und das andere sind natürlich die ganzen Kurzschnauzen, wie also hauptsächlich die französischen Bulldoggen und Vertreter davon, also Mischlingsvertreter, die gibt es auch sehr häufig, die dann wirklich röcheln, die ins Tierheim kommen, sofort operiert werden müssen. Die Hunde, die leben 6, 7 Jahre in Atemnot und wir kommen dann ins Tierheim, müssen von uns dann halt operiert werden und es kostet die Tierheime so viel Geld.
Kommen die ins Tierheim, weil die Halter sich das nicht mehr leisten können?
Der Abgabegrund ist immer ein anderer. Die Leute sehen ja die Not gar nicht. Die glauben, das ist normal, dass die schnarchen, dass die im Sitzen schlafen, mit aufgelegtem Kopf auf dem Rand des Bettchens. Es ist ja alles so witzig, da werden ja ganz viele witzige Filme auch drüber gemacht, über diese armen, schnarchenden und röchelnden Hunde, weil die Leute sich keine Gedanken machen, dass das Tier unter permanenter Atemnot leidet. Also ich hatte in jungen Jahren Asthma und ich weiß, was das bedeutet, wenn man keine Luft bekommt. Also das ist immer so das Erste, was wir machen, ist die Tiere zu operieren, damit die Luft bekommen. Weil ich weiß, wie das ist persönlich, ne? Betroffenenkompetenz sozusagen. Ich weiß, was das heißt. Und das ist furchtbar, wenn ich das so sehe, wie die Tiere leiden. Ne? Das ist das eine. Jetzt Anfrage auch wieder wirklich der Klassiker, kein Geld. Ein Tier wird abgegeben, weil es schwierig ist, weil es an Kindern schnappt, wurde angeschafft für ein Kind, das Verhaltensauffälligkeiten zeigt, ist ein kleiner Zwergspitz. Die sind ja auch, waren in der Corona-Zeit unglaublich Mode. Ja. Die gibt es jetzt überall. Die sind jetzt 3, 4, 5 Jahre alt. Und auffällig, dieser Hund ist fast nackt. Das ist eine Erkrankung, eine genetische Erkrankung dieser Rasse.
Kenn ich, ja.
Und das heißt, der kommt jetzt nächste Woche zu uns ins Tierheim, wird sofort operiert. Wir haben gesagt, sie sollen das noch machen lassen vor Abgabe. Nö, da haben sie jetzt nicht das Geld dazu.
Ja, klar.
Ja, so. Und wir wissen halt, an was es liegt und wie man dem Tier helfen kann. Also kommt es nächste Woche her und wird von uns sofort operiert. Und das sind Kosten, die die Leute gar nicht sehen. Ja, so. Mhm. Und der kleine Kerl beißt noch. Ja, also...
Boah, schwierig.
Ja.
Hast du das denn auch öfters, dass Leute sich Hunde aus dem Tierheim holen und es unterschätzen und dann wieder abgeben?
Ich finde weniger. Also die Rückläufer kommen vor, ja. Man kann erzählen, was man will. Die Leute hören manchmal nicht zu. Gerade bei manchen Rassehunden. Ja, ja, ja. Wir haben Erfahrung. Ja, ja, ja. Aber die meisten Tierheime sind mittlerweile so, dass sie wirklich lange Beratungsgespräche vorschalten. Und das ist der Grund, warum es dann wieder heißt, es gibt kein Tier im Tierheim, weil die Tierheime genau sondieren, was passt, was passt nicht und sagen lieber einmal zu viel, ich habe ein ungutes Gefühl, lieber nicht. Mhm. Und dann heißt, sie wollen ihre Tiere nicht abgeben, aber nein, das ist eher vernünftig, weil wir wollen die Tiere nicht 5-mal zurückbekommen, weil die Leute sich einfach überschätzen dabei.
Und dann gehen sie ins Internet, holen sich das billige Tier von nebenan und dann...
Genau, und dann kommt es wieder zu uns. Also das hatten wir tatsächlich auch schon. Ach, das ist doch der von dort und dort. Hatten wir alles schon öfters, wirklich.
Was würdest du denn sagen, also wenn jetzt jemand zu euch ins Tierheim kommt und sagt so, hey, ich hätte gern Hund. Was würdest du denn sagen, wann würdest du jemandem sagen, nee, also was ist so für dich, woran merkst du, dass jemand noch nicht so weit ist, einen Hund zu haben?
Also, wenn du mich persönlich jetzt fragst, die Leute sollen kommen und dann gucke ich mir die genau an, wie die sich, wir haben ja so einen Hof, du kennst es ja, da laufen ganz viele Hunde rum und wenn die Leute so kommen, ich beobachte die gerne, wie sie sich mit den Tieren verhalten. Weißt du, so, wie ist der Umgang? So ganz, naja, so einfach mal beobachtet, weißt du? Wie, wenn ein Hund hochspringt, wie reagieren sie? Da geht es mir nicht drum, schicken sie den Hund weg, schicken sie ihn nicht weg, lassen sie sich anspringen, lassen sie sich nicht anspringen, sondern die Art und Weise, wie sie mit den Hunden kommunizieren dabei. Mhm. Also mir geht es da gar nicht um Inhalte, sondern um die Art der Kommunikation. Mhm. Und da merkt man schon, ob die Leute überhaupt ein Tier wollen, ob sie dem zugewandt sind, ehrlich vom Herzen zugewandt, das sieht man, oder ob das so ein aufgesetztes, ja, mein Kleiner. So. Also daran sehe ich schon ganz viel. Und dann halt auch im Gespräch, Celine, weißt du, so, wenn sie erzählen vom alten Tier, vielleicht das verstorben ist, und da so arg in der Trauer sind, und dann sage ich, gehen Sie jetzt mal mit dem und dem Hund spazieren, und kommen Sie wieder und machen Sie sich dann erstmal Gedanken, spüren Sie mal rein, ob Sie schon so bereit sind, ein neues Tier ins Herz zu lassen. Ne? Wäre auch sowas zum Beispiel.
Man muss ja auch bereit sein dafür. Also ich hatte auch mal eine Kundin gehabt, die hat auch so an ihrem alten Tier gehangen, die war gar nicht bereit für ein neues und da war das Neue ständig einfach nur nicht das Alte und das war ein Riesenproblem.
Ja, genau, ja, ja.
Was ist dir denn lieber, wenn jemand kommt und wirklich ehrliche Zweifel äußert oder eher so sagt, boah, ich bin voll motiviert und ich mache das und ich ziehe das durch und das wird klasse?
Nee, die müssen ehrlich sein. Und man auch das verstehe ich ja, wenn jemand sagt, ich weiß gar nicht, ob ich bereit bin für ein Tier.
Ja.
Und dann kann man darüber nämlich reden. Soll es vielleicht eins sein, das ähnlich ist? Oder geh doch mal mit was ganz anderem spazieren, vielleicht in einer anderen Größe, andere Fellstruktur. Ja, so, oder wir haben vielleicht genau eins, das so ähnlich aussieht, das sich ähnlich verhält, auch schon vielleicht sogar älter ist, wo die Leute sagen, oh ja, da hole ich mir so ein Stück weit auch wieder zurück und trotzdem sind es ja Individuen, ne? Und die Hunde, die schaffen das dann schon. Also das merkt man im Gespräch mit den Leuten, wenn sie denn offen sind, ne?
Ja, und ich muss auch sagen, ich habe damals, als ich bei euch im Tierheim war, ich weiß gar nicht mehr, ob eine Woche oder zwei Wochen, auf jeden Fall fand ich das total faszinierend, weil ich ja dadurch, dass ich da halt auch immer war, die Hunde halt kennengelernt habe. Und dann fand ich, es gab so Hunde, also ich kann mich da noch an einen Hund erinnern, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß. Und der saß die ganze Zeit nur in der Ecke, war von euch als Angsthund einkategorisiert. Und ich habe echt so Zeit mit dem verbracht. Und dann habe ich so gemerkt, das hat so, keine Ahnung, eine halbe Stunde gedauert. Da hat der gemerkt, oh, toll. Und dann brauchte ich den nur rufen, dann ist der raus. Und dann war der draußen und ist rumgesprungen. Und das war einfach, der war einfach nur überfordert gewesen. Und dadurch, dass man sich aber mal Zeit genommen hat, den halt einfach mal kennenzulernen, das war einfach zu viel für den, so die ganzen Hunde und sowas. Und dann ist der so aufgetaut. Und ich habe mich so gefreut, weil der in der Zeit, wo ich noch Praktikum gemacht habe, noch vermittelt wurde.
Ach, wie schön.
Und das war wirklich so, wo ich so dachte, oh, klasse, cool, genau. Man muss sich einfach mal die Zeit nehmen.
Ja, genau. Ja, und das meine ich ja auch, wenn die Leute kommen. Und vielleicht müssen sie zwei, dreimal kommen. Nicht, weil wir das einfach kategorisch so verlangen, sondern einfach, weil man manchmal in sein Herz hören muss oder dem Hund die Zeit geben muss. Weil es ist, mir ist es auch viel lieber, die Leute kommen und sagen, ich suche einen Hund, ich habe die in die Vorstellung. Und dann sage ich, wir gucken uns den mal gemeinsam an. Also, dass ich den Hund sogar aussuche für die Leute. Und das klappt oftmals viel besser. Die kommen auch mit so einer gewissen Vorstellung an, auch optisch, von der Größe, vom Alter. Und gerade auch, wenn die Leute, das haben wir so oft, dass die Leute, das hatten wir jetzt neulich gerade wieder, da kamen die Eltern mit ihren Kindern und wollten unbedingt einen jungen Hund. Und für die Kinder einen jungen Hund. Und dann sind die zusammen mit einem Pärchen gegangen. So zwei ältere Hunde, 9 und 10 Jahre alt. Und die waren so herzallerliebst, die zwei Hunde. Das war ein Todesfall, wo die herkamen. Ne?
Ja.
Und die Kinder, die waren zwei Kinder, die waren total verliebt in diese älteren, lieben, verschmusten Hunde, die einfach ins Leben passen, ohne, ja, so wie mit dem Schuhlöffel da rein in diese Familie. Und die sind total glücklich. Also wir kriegen da auch immer Bilder von denen. Das hat so richtig gut gepasst. Und die Eltern, die kamen und wollten einen Junghund für die Kinder.
Dann gingen sie mit zwei Älteren und es waren
ja,
die da so, reingehört
genau.
haben.
Das war echt schön.
Das ist richtig cool.
Deshalb, man muss ins Tierheim und muss es sich angucken. Das ist mit dem Bild entscheiden, das ist einfach ganz schlecht. Oder nach einer Rasse.
Ja, ich denke mir auch immer, also ist vielleicht ein anderes Thema, aber ich würde ja auch nie auf die Idee kommen, mir einen Partner rein nach einem Foto auszusuchen. Oh. Und die Freundinnen, die ich kenne, die das über Apps machen, die sagen dann auch immer, über ein Bild kannst du überhaupt nichts entscheiden. Da denke ich immer, ja, warum macht man das dann bei dem Hund?
Naja, also ich kenne ganz viele Leute, Tinder, was soll ich sagen? Ne? Und es gibt viele Tinder-Paare, also die gibt's ja. Und ich will ja gar nicht sagen, dass es nicht manchmal funktioniert, auch nicht.
Aber die lernen sich vorher erst kennen. Ja. Die übernehmen sich nicht gleich ungefragt.
Ja, stimmt. Stimmt, du hast recht.
Das ist nicht so geliefert wie gesehen, oder wie sagt man?
Ja, du hast recht. Das ist doch nochmal ein Unterschied.
Okay, aber was würdest du den Leuten sagen, wenn die jetzt kommen und sagen, also wir sind Anfänger, wir wollen einen Anfängerhund. Also es gibt ja auch viele, die sagen, boah, in den Tierheimen gibt es ja nur Problemhunde, was ja definitiv nicht stimmt. Mhm. Wie gehst du denn dann vor, wenn die jetzt zu dir kommen und sagen, hier Ute, ich hätte gern Anfängerhund, was würdest du uns denn empfehlen?
Also das allererste sind einfach das Abfragen der Rahmenbedingungen. Wie wohnt ihr? Wie arbeitet ihr? Wie viele Personen seid ihr? Sind die Personen, wann sind die zu Hause? Wer kümmert sich um die Tiere? Seid ihr eher sportlich? Seid ihr eher zu Hause? Wandert ihr viel oder gar nicht? Also es gibt auch Hunde, die müssen kaum vom Grundstück. Also das sind oftmals diese Auslandshunde, die sind am liebsten zu Hause. Für die ist Agility oder ein Spaziergang nur so, oh Gott, muss das wirklich sein? Und dann gibt es natürlich Hunde, die sind unglaublich sportlich. Die wollen oder die jagen. Da muss man, haben die Leute Interesse, vielleicht sogar die Hunde zu beschäftigen in irgendeiner Form. Ja, Mantrail, Agility, keine Ahnung, was es nicht alle so gibt. Was man, oder Canicross und so irgend so Dinge, ne? Bikejourning. Also je nachdem, was die sich vorstellen. Und dann gucke ich mir, also dann gucke ich mir die Leute dazu an, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, wir wollen einen Hund, weil wir müssen abnehmen, wir wollen uns mehr bewegen. Und da muss ich immer sagen, das funktioniert nicht, der Hund wird auch dick werden.
Nehmt erst ab und dann reden wir
Also,
weiter.
oder aber such dir den passenden Hund dazu. Ne? So,
Ja.
auch da. Es gibt auch für solche Leute Hunde. Ich bin ja jetzt auch nicht, ich bin keine Gazelle. Ja, so. Und ich habe immer Hunde und meine Hunde passen aber zu mir. Auch von der Dynamik her einfach schon immer. Ne? Ich mag ja die Mollhäuser.
Ich werde niemals, niemals vergessen, wie ich im Tierheim war und du kommst mit diesem Smart, war es ein Smart?
Ja.
Und dann geht diese Smart-Tür auf und es kommen zwei Molosser und drei andere Hunde raus. Und ich frage mich, wo waren die in diesem Auto?
Jetzt fahre ich einen 500er Fiat, Cabrio, und da habe ich diese Kangalhündin drin von 80 cm Schulterhöhe und eine Eurasierin und auch die zwei Kleinen noch, ne? Passen locker rein, locker im 500er
Man
Fiat.
unterschätzt die Autos.
Ja. Da fahre ich mit in den Urlaub mit den vier mit dem
Wahnsinn.
Auto. Ich kriege aber überall einen Parkplatz.
Ach ja, Erinnerungen. Okay, mal wieder zum Thema zurückzukommen. Jetzt hatten wir gerade darüber gesprochen, ne, was so Leute, so ein Anfängerhund und so, was sind denn Sachen, was sich die Leute überlegen sollten, bevor sie ins Tierheim gehen? Also, weil du sagst ja selbst, ja, die Leute sollten sich halt bewusst darüber sein, was sie eigentlich suchen. Aber was würdest du denn so Leuten für Tipps geben? Was macht euch bitte mal Gedanken, bevor ihr ins Tierheim geht? Das und das solltet ihr euch vorher bewusst machen.
Ja, also, Sie sollten erstmal dein Buch lesen, finde ich.
Das ist gut.
Weil du hast es so schön beschrieben, über was sie sich alles Gedanken machen müssen auch. Sie müssen drüber nachdenken, ja genau, was sind sie denn bereit zu geben an Zeit? Was wollen sie investieren? Das heißt nicht, dass ich ganz viel Zeit für den Hund haben muss. Es gibt Hunde, die laufen so nebenher mit und sind auch noch glücklich. Und ich muss halt gucken, wie viel Zeit habe ich? Was will ich für eine Zeit investieren für den Hund? Jetzt läuft gerade eine Praktikantin über den Hof, da bellt wieder alles. Also die Zeit, glaube ich, ist die Rahmenbedingungen. Also wie wohne ich? Darf ich mir einen Hund halten? Und welcher Hund passt in diese Wohnung? Ja, so zum Beispiel wäre ja auch so ganz wichtig, dass ich mir da vorher mal Gedanken drüber mache, ne?
Ich habe das allerdings auch öfters schon, dass Leute gesagt haben, so, oh ja, ich habe nur eine 50 Quadratmeter Wohnung, ich kann mir gar keinen Hund halten. Und ich sage dann irgendwie immer oft, ja, wo wohnst du denn in der Umgebung? Weil ich irgendwie, also mein Hund, der liegt hier und pennt, wenn wir zu Hause sind. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie in der Wohnung sehr viel Platz braucht. Ich meine, klar, ich würde mir jetzt in meiner Wohnung auch jetzt keinen Kangal holen. Ich würde mir grundsätzlich keinen Kangal holen, aber auch von der Größe her. Und ich hatte auch schon Bekannte, die hatten Neufundländer und die haben gesagt, irgendwann, der ist nur noch im Flur, weil die haben in manche Stellen der Wohnung, die so eng waren, und ihm gesagt, wir dürfen jeden Tag streichen, wenn der Hund hier einfach mit seinem Fell und sowas jeden Tag langläuft. Und das konnte ich auch irgendwie verstehen. Das sind so Aspekte, aber letztendlich denke ich mir, es ist ja so, dass der Hund ja in der Wohnung eigentlich nicht viel rennt und ich brauche keine 150 Quadratmeter Wohnung, um mir einen Hund halten zu können. So ungefähr, solange ich zum Beispiel am Feld wohne, dem viel Auslauf bieten kann und so weiter. Was würdest du denn sagen, sind so Aspekte, so, ich sag mal, so Gegebenheiten, wo du sagst, das sollte
Also,
gegeben sein?
wenn ich einen Hund habe, zum Beispiel so einen nordischen Hund, die sind gerne draußen. Ja, die bewegen sich auch viel und selbst die liegen auch draußen gerne. Habe ich einen Herdenschutzhund, die brauchen einen Garten. Also es gibt Leute, die sagen, nein, das stimmt nicht. Und vielleicht gibt es auch welche, die sind mit dem Sofa zufrieden. Aber meine, die ist bis nachts um 2 draußen und irgendwann kommt sie dann rein und schläft. Nachdem sie dann, ja, bis um 2 aber ständig gebellt hat. Und das darf sie auch und soll sie auch. Ist gar nicht schlimm. Ja, dafür ist es, das ist die Rasse, die
Da
du.
braucht man aber die Umgebung dann für.
Eben, genau. Und deshalb, wo wohne ich denn? Wie wohne ich denn? Und wenn ich mir aber so einen kleinen Osteuropäer hole, 40 cm Schulterhöhe, die können das genauso. Und die sind zum Teil auch gern draußen und bellen wie verrückt. Ja, also nicht die Größe allein macht, sondern wo habe ich den Hund her und was ist es für ein Hund? Und ob ich einen habe, der wunderbar in die Wohnung passt, so ein Europäer, Osteuropäer, da gibt es ja welche, die sind ganz lieb und ruhig und anpassungsfähig. Und dann gibt es aber die, die von der Genetik her eher am Aufräumen sind, am Bewachen sind und die viel bellen, die auch jedes Geräusch im Haus verbellen. Und dann ist es. Die Leute sind sehr, sehr unglücklich und da bin ich wieder bei den Abgaben. Der Hund bellt, die Nachbarn beschweren sich. Und wenn wir arbeiten sind, können wir es nicht abstellen. Ja? Und der Hund bellt halt 6, 8 Stunden am Tag. Und die Nachbarn beschweren sich, weil sie vielleicht sogar Nachtschicht haben oder so, schlafen wollen, kleine Kinder haben. Und da wurde nicht überlegt, weil da wurde unüberlegt gekauft. Und auch bei den Auslandshunden eben muss ich gucken, was ich habe. Ne? So. Es gibt Hunde, die würden über jeden Zaun gehen. Also da nützt es nichts, dass ich einen Garten habe. Weißt du so, wenn ich vielleicht einen Jagdhund habe, dann sind die Nachbarskatzen gefährdet, möglicherweise.
Ich
Also.
war wieder Anekdote von meinem Praktikum bei euch. Da war ich nämlich auch auf dem Platz unten gewesen und ihr habt ja diese zwei Plätze direkt nebeneinander, die durch einen
Ja.
Zaun getrennt sind. Und es kam ich weiß nicht, irgendein Trainer machte seine Hunde in den einen Raum, auf den einen Platz, wo ich auch war. Und dieser Zaun ist ja, wie hoch ist der? 2 Meter hoch oder so. Und er
Nee.
sagte, wunder dich nicht, der geht gleich rüber. Und ich dachte so, was meint der? Und dann
Aha.
stellt sich dieser Hund vor diesen, was waren es, 2 Meter, 1,80, keine Ahnung, Zaun, stellt sich, guckt nach oben, also der hat wirklich kaum Anlauf
Ja.
genommen und springt einfach drüber.
Es
Also,
war wahrscheinlich Chris Deschel mit seiner Perry.
das kann sein, aber
Weil die
ich
hat
dachte
es.
nur so, okay.
Die ist sogar, wenn der Zaun so nach innen ging, die hat sich da, die ist selbst da ist die rausgegangen, die ist
Das
überall raus.
war irre. Also, da
Aber
habe ich auch
das
gedacht,
macht zum
okay.
Beispiel meine Bärbel auch. Die geht über alle Zäune im Tierheim, über alle. Ich kann die nirgendwo alleine lassen, weil die über den Zaun geht und selbstverständlich mitläuft. Ne? So,
Das
ach,
war.
du gehst, warte, ich komme. Da ist sie manchmal mal so, oh, furchtbar. Ja,
Das war
aber
dann mein
das ist
Beispiel.
auch sowas. Weißt du, so, dann die Leute holen sich einen Hund, dann vielleicht sogar einen Angsthund aus dem, ne? Und auch der Arme hat so eine Angst und wir haben die Zeit und die Geduld und das hatten wir jetzt. Lassen den Hund, also war Gott sei Dank keiner von uns, aber der mir dann angetragen wurde, ob wir den nehmen können, als er eingefangen war, haben den Hund im Garten gelassen, abends im Dunkeln, ohne Leine, ohne alles. Und natürlich gehen die über den Zaun, weißt du so. Die finden eine Zaunlücke. Solche Hunde finden eine Lücke und sind dann unterwegs und viele sterben halt dann auch, ne? Und das Schlimme ist, das muss man wirklich, es werden sehr, sehr viele Hunde entweder überfahren, die entlaufen, Tierschutzhunde, die entweder entlaufen sind oder ausgesetzt werden, oder aber, und das kommt sehr häufig vor, sie werden euthanasiert, weil sie dann gebissen haben. Die werden angeschafft und dann beißen sie, aus welchem Grund auch immer erstmal. Hunde können beißen, alle Hunde können beißen. Und dann werden sie euthanasiert. Und die werden gerettet, um dann zu sterben, weißt du? Das finde ich besonders tragisch.
Was würdest du denn jemandem raten, wenn er einen Hund aus dem Tierheim holt? Was sind denn Sachen? Weil es, wie gesagt, viele Leute haben ja Angst, dass sie, wenn ein Hund aus dem Tierheim kommt, dass der Hund schon so viele Probleme hat, dass der aggressiv ist, dass der total ängstlich ist und sie damit überfordert sind. Und was würdest du denn sagen? Also als erstes, was sind denn Fragen, die ich meinem Tierheim stellen sollte, um das vielleicht auszuschließen oder vielleicht, um selbst einschätzen zu können, kriege ich das hin, auch wenn ich Anfänger bin?
Also ich glaube, es ist andersrum. Im Tierheim wird ja gefragt, was passt. Und da werden die Leute abgefragt, was kann man denen überhaupt zumuten? Was sind sie bereit auch zu geben? Und nicht jeder Hund, der jetzt Haken und Kanten hat, der kann trotzdem passen, weil die Leute mit manchen Dingen ganz gut zurechtkommen. Es muss nur angesprochen werden. Weißt du so? Also man muss alles ansprechen und die Leute, man kann schlecht sagen, also die Leute, wenn die ins Tierheim kommen, die müssen ganz klar kommunizieren, was, wie wohnen sie? Und da geht es nicht um, dass wir da, doch, manchmal wollen wir auch Bilder vom Garten oder vom Zaun sehen. Statt Vorkontrolle sagen wir, bringt mal Bilder und mit von eurem Garten oder von eurer Wohnung. Wo soll denn der Hund schlafen? Wenn wir wissen, dass, wir haben Hunde, die sind zum Beispiel, die haben eine Futteraggression. Also, ne, sie verteidigen ihr Futter und sind aber sonst total süß. Wir haben so einen, der ist wirklich total süß. Aber brandgefährlich, wenn es ums Futter geht. Und den könnte ich, glaube ich, fast jedem, wenn man da Regeln einhält, könnte man den fast jedem Anfänger mitgeben. Und ich glaube sogar Anfänger, die sagen, ach, da muss ich einen Maulkorb aufziehen, da und da muss ich einfach aufpassen. So und so sind die Regeln bei so einem Hund. Die kommen damit wunderbar zurecht. Celine, wir haben einige Hunde, Abgaben von Hundetrainern, Trainerinnen, ganz oft, also oder immer wieder, die ich dann an ganz normale Leute vermittle, die total glücklich sind mit den Hunden, ohne dass wir die auf den Kopf stellen und umkrempeln mussten. Sondern manchmal muss man auch einfach den Fokus von dem Problem nehmen. Also die Hundetrainerinnen, gerade so die engagierten jungen Hundetrainerinnen, die fokussieren sich so auf das Problem und werden damit, kommen dann nicht gut mit zurecht und sind dann, werden immer verzweifelter. Die Situation und die Beziehung wird immer schlechter. Dazu sagen, ja, da beißt halt Besucher. Mein Gott, du musst halt aufpassen. Weißt du? Aber sonst ist es ein ganz toller Hund. Zum Beispiel jetzt, ne?
Ja, ich glaube, es ist mittlerweile, wird an Hunde ein extrem hoher Anspruch an Bedürfnislosigkeit und Funktionalität, also Anpassung im Alltag gestellt, in einer Art. Ich sehe das auch immer wieder, wenn ich Videos von früher sehe, ja, oder wenn ich mir manchmal Gedanken mache, ich bin früher hier in der Nachbarschaft, ich glaube, mit 10 Hunden spazieren gegangen. Ich war 10 oder 11. Und mittlerweile denke ich so, heute würde niemand mehr auf die Idee kommen, mir
Nein.
diese Hunde in Schäferhundgröße mit 10 Jahren mitzugeben. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Und ja, natürlich sind die mal abgehauen. Die haben auch mal irgendwie rumgepöbelt, aber irgendwie war das früher nicht so ein Drama. Also vielleicht habe ich es auch als 10-Jährige nicht so dramatisch empfunden, aber ich habe so das Gefühl, mittlerweile, es wird immer anspruchsvoller. Und selbst wir Menschen können da manchmal gar nicht mehr mithalten und die Hunde schon mal gar nicht.
Ja, es wird natürlich auch problematischer, weil es wird heutzutage alles angezeigt. Wie du schon sagst, früher hat man halt, wurde das Kind geschimpft, pass doch auf oder bist du wahnsinnig mit diesem Hund zu laufen? Jetzt hat er gebissen. Aber ja, so,
Aber du hast ja
ja.
selbst dran schuld.
Genau, da war
Der Nachbar
irgendwer
kann schon
schuld,
nie
aber
leiden.
nicht der Besitzer und schon mal gar nicht der Hund. Und da ist auch nichts weiter passiert. Und heutzutage wird ja jeder Kratzer geahndet. Ne? Jeder ist in gefahrbringender Weise anzuspringen, so heißt es ja im Gesetz, ist Anzeige berechtigt, weißt du? Und die Leute machen es leider auch. Und es ist so keine Bereitschaft mehr oder keine Toleranz mehr da. Aber auch nicht bei den Hundebesitzern. So ein bisschen mehr Toleranz und Rücksichtnahme auf die Umwelt. Es werden immer mehr Hunde, es werden immer mehr Leute, die Fahrrad fahren und joggen und so weiter und so fort. Und das war alles früher tatsächlich vor 30 Jahren leichter. Also ja. Du sprichst ja nicht von 30 Jahren, du bist ja noch sehr jung, aber ich kann durchaus von 30 Jahren sprechen. Oder 40 Jahren sogar. Und wenn ich meine Kindheit bedenke, da war es noch mal anders. Diese Toleranz ist heute nicht mehr da und es gibt aber auch viel mehr Hunde, ne? So muss man schon so sagen. Und ich weiß es auch nicht. Also ich glaube aber auch, die Hunde haben sich verändert, muss man auch so sagen. Ja, so, also ist nicht unser Thema, aber früher gab es Cocker Spaniel und Dackel, die haben halt gebissen, Foxterrier, die haben halt gebissen, das wusste jeder und die waren überall, ja, und das waren so die klassischen kleinen Hunde und die anderen hatten Dobermänner, Schäferhunde und Rottweiler und die lagen entweder an der Kette oder waren im Zwinger und oder im Hof und da bist du nicht reingegangen, fertig, weißt du, das war einfach eine andere Zeit.
Und ich finde auch, dass sich viele Hunde mittlerweile auch, vor allem die Rasse, die modernen, beliebten Rassehunde, dass die nichts mehr von dem haben, für das sie eigentlich bekannt sind. Also ich finde so, Labrador ist für mich so ein großes Beispiel dafür. Der Labrador ist ja bekannt dafür, dass es ja der Familienhund ist und entspannt und was weiß ich. Wie viele Labradore ich von irgendwelchen Pseudo-Hobbyzüchtern kenne, am besten noch in Blau, die dann wirklich nichts mehr mit dem entspannten Labrador zu tun haben. Also das ist halt noch so ein Punkt, warum ich auch immer sage, boah, der Züchter ist so wichtig und je bekannter eine Rasse, je beliebter eine Rasse, desto schwieriger wird es, noch gute Hunde zu kriegen.
Genau. Also ich würde mir, wenn im Tierheim, wenn ich mir jetzt einen Hund holen wollte, würde ich zunächst mal natürlich ins Tierheim gehen und gucken, was gibt's da. Und auch da muss man manchmal warten und vielleicht sollte man sich andere Tierheime auch angucken. Und man kann auch, also wir haben so ein Netzwerk in unserem Netzwerk. Ich bin da mit, da gibt's eine WhatsApp-Gruppe, da sind, glaube ich, 400 Tierheime drin. Und da wird immer, Leute, wir haben jemanden, der sucht einen Yorkshire Terrier. Ja, rum, dann kommt er. Oder Leute, es sucht jemanden, einen Malinois, einen Jungen, rum. Da siehst du dann, wo überall junge Malinois sitzen. Also da kommen ganz viele, ja, wir haben. Und ich habe auch über diese Gruppe schon einige Hunde gut vermitteln können. Auch Carne Corso zum Beispiel, der ist jetzt in Köln in der Wohnung. Und das ist ein Traum, ja, weil der Hund ein Traum war. Und der ist bei einem jungen Mann in Köln, mitten Innenstadt, in der Wohnung, Mehrfamilienhaus. Und es ist ein Traum. Ich sehe den regelmäßig, ja. Also es ist auch die, der Hund ist aus dem Tierheim. Also es ist ja nicht so, dass die Tierheime wahnsinnige Dinge erwarten und fordern, ne? Sondern es muss einfach zu dem Mensch passen und zu dem Rahmen passen. Und wenn ich da nichts finden sollte, was eigentlich gar nicht möglich ist, es gibt so viele Tiere im Tierheim, dann überlege ich mir, welche Rasse nehme ich mir denn? Und wenn ich dann informiere ich mich über die Rassen. Und zwar vielleicht auch mal beim Hundetrainer oder im Tierheim und nicht unbedingt in einer Rassebeschreibung, wo steht absolut toller Familienhund.
Oder beim Züchter, der das dann auch nochmal bestätigt, dass es ein
oder, genau. Und dann, wenn ich mir dann eine Rasse ausgesucht habe, dann gehe ich zum Züchter und besuche den und guck mir die Elterntiere an. Und guck mir an, ob ich dazu passe, zu dem Temperament des Hundes, zu den Eigenarten, die die Rassen haben, ne, so, und dann muss ich vielleicht warten, bis dieser Züchter wieder einen Wurf macht. Und es kann auch mal 1-2 Jahre dauern, ne.
Und ich war auch mal erstaunt, ich war mal bei einer Züchterin von holländischen Schäferhunden. Und ich habe die vorher kennengelernt, also die Rasse vorher kennengelernt und wusste über Bekannte, die auch Diensthundeführer sind, wie durchgeknallt die sein können. Und ich bin zu dieser Züchterin rein und hatte schon Übelstes erwartet. Und mir kamen zwei Herder entgegen, die so tiefenentspannt waren. Die haben kurz Hallo gesagt, kurz geguckt, haben sich hingelegt, haben gepennt. Und da dachte ich schon so, okay. Und dann sind wir schon eine Runde spazieren gegangen. Also wir waren dann nur so, wir hatten jetzt nicht nach Welpen direkt geguckt, wollten einfach mal die Hunde kennenlernen und dann waren wir spazieren und die waren völlig aufgeweckt und sowas, aber total so in sich ruhend dabei. Und da dachte ich auch so, boah, was ein guter Züchter mit guten Hunden wirklich machen kann.
Genau. Und da muss ich hingehen und gucken und nicht, was ganz viele Leute dann machen. Oh, die haben mir so leid getan, da war es so schmutzig und die Tiere waren im Hof oder die waren irgendwo in so einem Schuppen. Und also genau die kommen dann zu uns ins Tierheim, weil es die Leute nicht schaffen. Wenn wir sagen, wo haben sind die her? Entweder von eBay oder, oh, der tat mir so leid, dann haben wir gleich zwei genommen. Na,
Die
so,
Leute
weißt du, so.
unterschätzen das. Sie unterschätzen,
Ja,
was es
ja.
ausmacht, wenn Hunde zum Beispiel aus illegaler Welpenzucht kommen, wenn Hunde nicht gut sozialisiert wurden, wenn Hunde krank sind, wenn es auch ums Finanzielle geht. Und die unterschätzen diese Folgen einfach.
Genau, ja,
Was
genau.
würdest du denn Leuten sagen, wenn jetzt, weil wir hatten ja das Thema, ne, so der Hund schnappt. Ich hatte damals, als ich bei euch gewesen bin, da ging es auch mal um einen Hund, ich hatte das nur so am Rande mitbekommen, der kam als Hund, der gebissen hatte oder sogar getötet hat, ich weiß nicht genau. Und da kannte man aber die Vorgeschichte, dass die Halter, also das da war ein kleiner Hund, und der hat die ganze Zeit diesen Hund, der dann gebissen hatte, getriezt. Und getriezt und getriezt und getriezt und getriezt und die haben das nicht einschätzen können und die haben das laufen lassen und sowas. Und irgendwann hat es dem gereicht und da er der Größere war, ging das halt schief. Und was ja eigentlich nicht diesen Hund total aggressiv macht, sondern eigentlich ein Problem verursacht von den Haltern ist.
Ja, also ja, das ist ja noch mal ein weiteres Problem. Das ist ja diese Mehrhundehaltung. Die Leute haben einen Hund, kommen mit dem nicht zurecht und holen sich dann den zweiten in der Hoffnung, es wird alles besser. Der zweite guckt sich aber entweder alles vom ersten ab und es ist ne, die Vollkatastrophe, oder aber die Hunde vertragen sich nicht, weil da auch nicht genug hingeguckt wird, nicht gefragt wird, nicht überlegt wird, was passt zusammen. Und tatsächlich, dass große Hunde kleine totbeißen, kommt leider ja sehr häufig vor. Und die Kleinen sind oft Chihuahuas oder kleine Terrier, weil die halt rotzefrech sind, oftmals auch unerzogen. Und dann eskaliert das Ganze. Und die Großen wehren sich nur und sie verhalten sich wie Hunde und nehmen die Kleinen ernst wie große Hunde und packen da rein und die sind leider tot dann. Und man kann noch nicht mal sagen, der Große ist jetzt der Mörder, sondern
Das will ich halt
schuld
damit
sind die
sagen, ne?
Menschen.
Dann kommen die Hunde ins Tierheim, gelten
Ja,
als Hunde, die gebissen haben,
genau, ja.
aber sind eigentlich gar nicht das Problem der ganzen Geschichte gewesen. Und deshalb sollte man sich
Genau.
vielleicht auch manchmal einfach mal anhören, was ist da eigentlich passiert, auch wenn es ein Hund ist, der schon mal gebissen hat, weil das muss ja dann vielleicht gesagt werden. Aber das heißt ja nicht immer, dass dieser Hund jetzt gerade wirklich ein Problem ist.
Nein. Auch dass die Hunde, wenn die Menschen gebissen haben. Also ja, weil ich weiß, wir haben einen so einen Hund gehabt. Das war Biskit. Biskit hat seine, der wurde auch angeschafft als junger Hund, als erwachsener Hund schon, Junghund, und der stellte alles in Frage, wie junge Hunde so sind. Und dann hat die Frau ahnungslos reagiert und hat den Hund aber auch dann geschimpft in irgendeiner blöden Situation. Ich weiß gar nicht mehr was, ist schon lange her. Und dann musste der Hund, wurde angebunden zur Strafe. Und weil der Hund dann so traurig geguckt hat, ist sie hin, hat sich zu ihm gesetzt, wollte ihn küssen und sich entschuldigen. Und da hat der Hund ihr ins Gesicht gebissen. Und zwar übelst. Die war, also sah wirklich nicht schön aus. Der Hund wurde dann zu uns gebracht und die hatte echte, nicht schöne Verletzungen im Gesicht. Und das war aber im Nachhinein gesehen auch so eine Art Selbstschutzaggression. Ne? Jetzt kamen die so nah und der Hund war einfach verunsichert und hat dann nach vorne und hat sie dann übelst verletzt dabei. Und dieser Hund war bestimmt 9 Jahre bei uns im Tierheim, weil wir sagen mussten, wir mussten es ja jedem sagen, der hat seine Besitzerin ins Gesicht gebissen. Und keiner wollte diesen Hund. Und irgendwann kamen dann Leute, die wollten einen alten Tierheimhund. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt schicke ich euch mit dem Hund spazieren. Und dann kommt ihr zurück und dann erzähle ich euch was von dem Hund. Und dann kamen sie und haben gesagt, boah, was ein toller Hund und so ein lieber Hund und so ein. Und dann habe ich dann vermittelt und ich habe gesagt, bitte passt auf, lasst ihn mal nicht aufs Sofa. Ja, so, wenn er irgendwo liegt, nicht hingehen. Und die haben mir dann 4 Wochen später habe ich Videos gekriegt, wo sie bei ihm im Körbchen liegen. Da war gar nichts mehr, weißt du? Sondern da war eine Sicherheit. Der Hund hatte Vertrauen und Vertrauen auf beiden Seiten. Und der Hund zeigte gar kein Aggressionsverhalten mehr. Aber der war 9 Jahre wegen so einer Dummheit im Tierheim, weißt du? Weil derjenige sich nicht auskannte mit Hunden. Und es war letztendlich Selbstschutzaggression. Ne? Aber da beißen die teilweise auch heftig zu. Und Hunde können beißen. Und das wird manchmal einfach vergessen, glaube ich.
Ja, und ich finde es halt auch so schwierig, weil es auch manchmal einfach so unfair ist und weil man auch manchmal gar nicht weiß, was haben Menschen auch vorher vielleicht gemacht mit dem Hund. Und wir brauchen nicht drüber reden. Es gibt ja wirklich Hunde, die dadurch, dass sie eben durch einen Menschen dementsprechend behandelt wurden, Aggressionen entwickelt haben, mit denen sie jetzt wirklich am Kämpfen sind und die ja definitiv nicht für Anfänger dann auch geeignet sind. Aber ich glaube, das ist halt wirklich sowas, wo man so sagt, ja, informiert euch einfach mal vorher über was ist da passiert, worum geht es da genau, seid da vielleicht auch ein bisschen offen und wenn man sich einen Hund holt, brauchen wir nicht drüber reden, ihr solltet euch darüber informieren, wie Hunde kommunizieren, damit ihr ihn besser einschätzen könnt, weil das einfach das A und O ist, egal welchen Hund ich mir hole.
Ganz genau, ja. Und wie beschäftige ich ihn? Weil also auch das, weißt du, die holen sich einen Hund, da ist alles gut, ist alles stimmig und dann hören sie oder lesen sie irgend so was Unsinniges wie Border Collie muss man mit Ball bespaßen, die bringen so gerne Bälle zurück und Stöcke und Steine und was auch immer. Ja. Wir haben jetzt einen jungen Hund, auch einen Border Collie Mischling. Der ist so gaga, der kam als Junghund in eine Familie und wurde völlig irre gemacht. Dieser Hund ist völlig irre. Wir haben den jetzt langsam nach einem Jahr runtergeholt. Jetzt so langsam wird's besser und alles war super und jetzt war irgendjemand mit dem Hund beschäftigt und dachte, was, der war so verrückt mit Ball, ich guck mir das nochmal an. Weißt du? Und hat nochmal mit dem Hund wieder gespielt, ohne dass wir das wussten, weil er sehen wollte, wie so ein Hund aussieht, der Gaga ist. Und zack, jetzt fängt er wieder an. Weißt du, jetzt fangen wir nicht bei 0 an, aber jetzt vielleicht bei 65. Weißt du, so.
Das ist ein Suchtverhalten, das darf man nicht vergessen. Ja, das ist wie, wenn ich sage, ah ja, guck mal, der war jetzt hier 3 Jahre, der Alkoholiker war jetzt 3 Jahre auf Entzug, dann komm, wir geben ihm mal ein Tröpfchen und gucken mal, wie es funktioniert.
Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Ja, ob er es schon schafft, ne? Und das darf natürlich nicht sein. Also auch sowas gibt's, dass die Leute, und das war ein normaler Hund, der Gaga gemacht wurde von seiner Familie, innerhalb von kürzester Zeit, ne? So. Weil wenn so exzessiv gespielt wird, zum Beispiel, auch darüber, also auch Tierheime würden darüber. Die allermeisten Tierheime sind da schon auch so aufgeklärt, dass sie auch die Leute darüber aufklären. Ne? Es gibt noch bestimmt vereinzelt Tierheime, wo die Leute uninformiert sind. Ne? So, ich glaube, das ist so ein Überalterungsprozess, der momentan stattfindet. Manche Tierheime, viele verjüngen sich und das ist auch gut so. Deshalb trete ich jetzt auch in die zweite Reihe. Tierheime müssen sich auch verjüngen, auch vom Personal her und von den Leuten. Es muss angepasst werden an die jetzige, heutige Situation. Ich kann der Leute immer erzählen, wie wir es früher gemacht haben. Ne? Also ich bin da, glaube ich, auch frei und offen genug für junge Leute, aber es ist einfach so ein Prozess, weil wenn es heißt, im Tierheim, ja, die haben uns das so gesagt, dann ist es manchmal so der Grund, die Überalterung der Tierheime, ne? Weil sie keinen Nachwuchs finden.
Okay.
Und das wäre zum Beispiel sowas, was ich jetzt mal sagen will. Man könnte sich ja erstmal engagieren, indem man sagt, ich gehe mal im Tierheim spazieren für eine Zeit lang, guck mal, wie sich das anfühlt, regelmäßig gehen zu müssen. Und regelmäßig bei Wind und Wetter raus zu müssen, will ich das wirklich auf Dauer? Und dann kann man sich auch mit, ob das jetzt Kaffee und Kuchen ist, ob das Hofkehren ist. Also es gibt so viele Dinge, die man im Tierheim tun kann, sich ehrenamtlich einbringen. Und vielleicht findet man ja da sogar seinen Hund auf die Art und Weise, weil man sich verliebt. Dann auch vielleicht sogar in einen, den man nicht gleich auf den ersten Blick genommen hätte.
Ja.
Ne? So.
Und da muss ich sagen, also da einfach mal, also ich finde, dass das Verhältnis zu vielleicht, keine Ahnung, 10 bis 15 Jahre Hund besitzen, zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal kurz 2 Tage mal ins Tierheim, engagiere mich mal, helf mal, unterstütze mal, gehe mit den Hunden spazieren oder keine Ahnung, biete sonst was an, finde ich ziemlich, also ist ja auch wenig. Also ich meine, einfach mal zu sagen, okay, hey, ich gehe jetzt mal ein Wochenende hin, ich nehme mir mal die Zeit und bei euch finde ich ja toll, das ist ja, macht ja, finde ich, euer Tierheim auch noch besonders, ihr habt ja die Gruppenhaltung. Und da sind ja auch viele Hunde auf dem Hof und so. Und ich fand das auch immer ganz schön. Man kann ja die Hunde wirklich einfach im Alltag mal kennenlernen. Und es ist, wie du sagst, ne? Man, also
ja.
Manchmal sind da Goldstücke dabei, wo man am Anfang gar nicht nachgeguckt hätte, nur nach dem Foto.
Genau. Und wir haben ja noch diese Trainingsgruppen, wo man ja auch Trainingsgruppen für Tierheimhunde. Wir haben die Bravehearts, das sind die Angsthunde, die sogenannten Angsthunde. Die sind jetzt gerade heute Mittag unterwegs gewesen. Freitagsmittag sind da 1 oder 2 Hundetrainerinnen dabei, die begleiten, die unsere Gassi gehen mit den Hunden und die anleiten, wie man mit den Hunden umgeht und machen mit denen ganz tolles, wirklich ganz tolle Sachen. Dann haben wir samstags 2.0 Training. Das ist ein Training, da kommt eine Hundetrainerin, die gehen viel spazieren, machen so Formalismen mit den Hunden oder die schlecht an der Leine gehen. Also so Dinge werden da. Dann haben wir eine Mentrail-Gruppe, die trifft sich mittwochs und beschäftigt die Hunde zum Beispiel. Ja? Und so könnte auch der eine oder der andere Trainer bestimmt, wenn das Trainer oder Trainerin wäre, die in der Nähe wohnt, die könnte auch, wir hatten eine ZOS-Gruppe, die hat sich leider aufgelöst, zum Beispiel. Das war auch eine ganz tolle Sache. Und so
für die, die es nicht wissen, gerade ein ZOS ist Zielobjektsuche.
Genau, von Thomas Baumann.
Genau.
Erfunden und sowas in der Art wie ZOS haben wir mit Hunden auch eine lange Zeit gemacht, eine Gruppe. Das hat sich jetzt leider aufgelöst. Aber dafür gibt es dann wieder andere Dinge. Und da kann man auch mitmachen mit den Hunden und kann mal gucken, ob mir das auch Spaß machen würde. Also irgend so eine Beschäftigung oder halt die Verantwortung, regelmäßig irgendwas zu machen. Ne?
Ja. Ja, sehr gut. Dann zum Abschluss. Was sind nochmal Tipps, die du Anfängern mitgeben würdest auf den Weg, wenn es so darum geht, sich einen Hund zu holen oder im Tierheim zu gucken oder vielleicht auch sie zu motivieren, im Tierheim zu schauen?
Naja, diese Tipps hat man ja jetzt ganz viel schon erwähnt. Also dein Buch, dann gucken. Ich muss es immer wieder sagen, weil, weil ich ja, bin begeistert davon. Das wäre das Erste. Ich lese erst mal zu Hause. Dann gehe ich ins Tierheim, höre mich um, gucke mich um, fühle mal rein und dann gucke ich auf meine Lebensspanne, die ich noch habe. Was passt zu mir, muss ich auch sagen. Ja? Was passt da zu mir? Was passt zu meinem Alter? Was passt zu meinem Gewicht? Was passt zu meinem eigenen Bewegungsdrang? Ne, so was, dass ich, und was passt zu meinem Leben? Wie lebe ich jetzt? Mit wem lebe ich? Wenn ich gerne einen, was weiß ich, Moloser hätte, aber vielleicht kleine Kinder, dann hole ich mir keinen 4-jährigen unbekannten Hund aus dem Tierheim. Ja, und wundere mich dann, dass der vielleicht die Kinder anknurrt. Das sind lauter solche Geschichten. Manchmal werden uns Kinder unterschlagen, weil sie wissen, sie bekämen dann vielleicht keinen Hund. Und dann holen sie sich, ich will jetzt gar nicht Staffordshire Terrier sagen, weil das gibt's ja auch, tolle Familienhunde, gibt's ja bei allen Rassen. Es kann auch der Schäferhund oder es kann auch der Border Collie sein, der Kinder beißt. Ja, es ist scheißegal. Aber die Leute holen sich dann, oder bei eBay, noch besser bei eBay gekauft, billig, ne, mal eben, bei kleinen Kindern. Also es muss einfach passen. Und nicht immer passt der junge Welpe. Und man kann auch Fehler machen bei der Erziehung, ganz viele sogar. Also da wäre das Nächste dann, was habe ich für eine Rasse? Und wie geht man mit der Rasse um und was braucht diese Rasse, damit sie zu mir ins Leben passt?
Ja.
Das wäre auch noch so ganz, ganz arg wichtig. Wir hatten es schon mal davon, aber man muss es immer wieder wiederholen. Weil auch da, wenn ich mir einen 10-jährigen Malinois hole, dann kann das ja wunderbar passen, sogar zu Kindern, weißt du so. Aber vielleicht nicht gerade der 6 Monate alte Junghund, wenn ich 8 Stunden arbeiten gehe. Ne? So, es muss.
Und es gibt so viele alte Hunde in Tierheimen, die wirklich ja noch ein Zuhause suchen.
Ja.
Und das vergisst man irgendwie manchmal.
Ja, und die passen manchmal so schön ins Leben. Wirklich, das gerade so, wenn ich weniger Zeit habe oder nicht so viel Zeit zum Laufen habe. Und ich möchte eigentlich ja, so einen Hund einfach haben, dann kann auch ein älterer Hund ganz schön sein. Aber da muss man wieder gucken, was habe ich denn an Geld? Also wie viel Geld habe ich zur Verfügung, was Fütterung angeht, was Medikamente angeht, nicht nur alte Hunde, sondern auch junge. Also Tierärzte kosten richtig viel Geld. Kann ich mir vielleicht, ja, kann ich mir eine Versicherung leisten ne, für den Hund? Auch da muss kalkuliert werden. Ich muss eine Haftpflichtversicherung haben. Kann ich mir die leisten? Habe ich vielleicht einen sogenannten Listenhund? Kostet es viel mehr? Kann ich mir die Hundesteuer leisten? Habe ich vielleicht einen sogenannten Listenhund? Kostet es viel mehr? Ich muss noch vielleicht Wesenstest, Sachkundeprüfung machen. Überlegen sich die Leute alles nicht. Die schaffen sich Hunde an, jung, billig und dann, ups, hoppala.
Und Tierarztkosten, ich habe letztens, weil jetzt hier, meine wird ja jetzt 15 und da kommt jetzt auch das ein oder andere auf uns zu. Und ich hatte letztens dadurch den Ordner gewälzt und festgestellt, dass ich vor 5 Jahren für eine Vollnarkose und eine Granne aus dem Ohr holen und Nachbehandlung und pipapo 111 Euro gezahlt habe. Ich war jetzt bei ihr, weil sie Durchfall hat, war ich beim Tierarzt und ich habe jetzt für eine Untersuchung vom Kot plus ein homöopathisches Mittel und das für den Darm 160 Euro gezahlt. Für eine Untersuchung.
Ja, ich weiß. Ich muss Gott sei Dank, da ich Tierarzthelferin bin, mache ich ja ganz viel selbst. Also, weißt du, so. Aber manchmal muss ich für eine Diagnose beziehungsweise zu einer Bestätigung doch auch ein Röntgenbild oder Ultraschall oder Laboruntersuchungen und also unter 3-stellig kommst du da kaum mehr raus, ne?
Ja, und wenn es dann wichtig ist und man in eine Tierklinik muss, hatte ich jetzt, da hat die Vorbesprechung schon knapp 100 Euro gekostet.
Ja.
Also.
Ja, und so eine Operation, was mir früher, was weiß ich, Hündin, wenn Pyo, also eine Gebärmutterentzündung, muss operiert werden in der Regel. Ja, da hast du früher vielleicht 350, 400 Euro bezahlt. Heute sind es 2000. Und ja, so.
Ja, also meine hat und jetzt...
3,5 habe ich neulich gehört. So, Pyo in Not...
Also ich habe jetzt hier bei meiner, die hat jetzt eine Kehlkopflähmung und muss jetzt operiert werden. Und für die Zahl, also da sind wir jetzt bei 2,5.
Boah.
Aber ich hab eine OP-Versicherung schon immer gehabt.
Ja, genau. Ja, genau. Also und das sind alles so Dinge, die müssen sich die Leute überlegen. Und je mehr, wie gesagt, mit den Rassen und der Genetik. Es gibt Rassen, die sind anfälliger. Und es gibt Rassen, auch da kann man mal über Lebenserwartung reden. Ne? So, die werden gar nicht alt und in dieser Spannezeit, Lebensspanne, kosten die richtig viel Geld, weil die ständig irgendwas haben. Allergien, Ausschläge, ja, und so die alles Mögliche. Ohrenentzündungen regelmäßig.
Und selbst die Hunde, die nichts haben. Mein Hund war eigentlich immer ein gesunder Hund. Ich hatte ja trotzdem mal eine Kranne im Ohr. Dann ist sie mal mit der Pfote irgendwo hängen geblieben. Dann hat die da mal einen Knubbel, da muss mal geguckt werden. Dann, also das war ja immer mal wieder Kram. Dann, die muss geimpft werden. Dann ab und zu mal ein Blutbild. Ne? Ich war zum Beispiel sie ist nicht kastriert. Und ich habe dann trotzdem mal, als sie, also alle 3, 4 Jahre habe ich mal einen Ultraschall machen lassen, um einfach durchzuchecken, ob alles okay ist, so, ne, so als Vorsorge. Das sind so Kleinigkeiten, aber trotzdem zahlt man eine Menge Geld.
Ja, ja. Ja, ich habe, meine Kangalhündin ist mit 6 schon gestorben und ich war einfach völlig neben mir und dann habe ich eben auch diesen kleinen jungen Hund, der dringend ein Zuhause gesucht hat. Da habe ich gesagt, okay, komm, ich nehme sie wenigstens in Pflege und ich guck mal und ne, so, Hauptsache ich habe wieder so einen Hund. Und dann wurde die mir gebracht. Ich habe einen Kangal geschenkt gekriegt. Ich habe die angeguckt und dachte, super, samstags abends kam sie, montags habe ich sie gleich operieren lassen, weil sie beidseits ein heftiges Entropium hatte. Die konnte nicht aus den Augen gucken. Und jetzt haben wir festgestellt, da war sie dann 7, 8 Monate alt, dass sie schwerste HD hat, ne? Und wahrscheinlich 2 neue Hüftgelenke braucht. Also momentan kriegt sie nur Physiotherapie. Und da bin ich aber bei 300 Euro im Monat, ne, so. Und die entsprechenden Medikamente dazu, die Röntgenkontrollen dazu, ne? Ja. Das war auch so ein Schnäppchen. Ich liebe diesen Hund und ich bereue es nicht und ich leiste es mir gerne, ja. Also, aber das muss man sich eben leisten können. Das wollte ich damit sagen. Und ich hätte jetzt fast gesagt, ich habe ins Klo gegriffen. Nein, es war mir ein Geschenk. Dieser Hund ist ein Geschenk. Und zwar ein Lerngeschenk.
Ich habe gute Erfahrungen. Ich habe viel dazu gelernt.
Ich lerne selbst an diesem Hund noch so viel. Nein, ich kann alles das umsetzen, was ich jemals gelernt habe. Aber ich meine damit, so andere, dieser Hund wäre nirgendwo geblieben. Die ist mit solch einer Aggression gegen mich gegangen am Anfang. Oder gegen andere Leute und gegen meine Hunde. Die hat so ausgeteilt. Ja, aber das war nicht in der Beschreibung.
War nicht ein Beipackzettel?
Nein.
Aber dann hat sie ja Glück gehabt.
Sie hatte Glück und ich auch für diesen Hund. Ich bin wirklich sehr dankbar. Also ich jeden Tag denke ich, oh, warum? Aber dann gucke ich sie an und weiß warum. Ich liebe sie.
Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast dafür. Und ich fand es richtig cool. Wir haben echt viel heute, also auch ich, viel gelernt.
Ach Quatsch.
Und ja, vielleicht ergibt sich ja mal, dass wir nochmal irgendwann über ein Thema sprechen. Vielleicht auch, wenn ein neues Buch draußen ist. Und genau, ja. Wann kommt es denn raus?
Im September.
Ah, okay.
Ja.
Sehr gut.
Es ist aber schon, man kann es schon bei Kosmos sehen und auch bei Amazon sieht man es schon. Problem Hund. Und vielleicht sehen wir uns bei Tino wieder. Vielleicht ja, auch, wenn es bei dir Platz gibt und du einen neuen Hund brauchst. Kann dann Tierheim empfehlen, Silly.
Ich werde die Trauerzeit einhalten. aber ich werde am Tag der offenen Tür bin ich bei euch. Und
mit meinem,
ja, das ist sehr schon gut. Fest ausgemacht.
Sehr
ja,
gut.
Kann ich sein.
Bin begeistert, ich freue mich.
Okay, dann erstmal vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im Oktober.
Okay, danke dir auch. Bis bald.
Bis bald, ciao.
Ciao.